Das digitale Kinderzimmer, euer Podcast rund um Spielen, Digitales, Erziehung und Familie. Wie ein gesunder Umgang mit dem digitalen Kinderzimmer eure Kinder fit für die Medienwelt von heute und morgen macht. Es begrüßen dich Micha und Christian, zwei Väter, Lehrer und Spielkinder. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, das digitale Kinderzimmer. Es sind wieder dabei Chris und Micha und beim letzten Mal haben wir uns ja sehr intensiv darüber unterhalten, wie eigentlich schon im Kleinkindalter, im Babyalter durch Technologie, Kontrolle und, wenn man es jetzt negativ konnotiert sagen will, Überwachung umgesetzt werden kann. Und daran anknüpfen wollen wir uns heute ein bisschen über die Dinge unterhalten, die dann relevant werden, wenn die Kinder älter werden, in die Schule kommen, in die weiterführende Schule kommen und auch ihr erstes eigenes Smartphone benutzen.
Micha, es ging ja beim letzten Mal schon darum, dass man den Eindruck hat, dass das Bedürfnis von Eltern, ihre Kinder schützen zu wollen, heutzutage irgendwie komplett neue Dimensionen eingenommen hat. Glaubst du, dass dieses Bedürfnis, seinen Nachwuchs, also seine Kinder schützen zu wollen, irgendwie dadurch nochmal verstärkt wurde, dass man heutzutage im Grunde als Vater oder Mutter einfach mehr darüber weiß, was passieren könnte?
Ich meine, es ist ja, also das ist ja wieder diese sozusagen tief im Menschen verankerte, sagen wir mal, Grundbedürfnis, dass man seinen Nachwuchs schützen will, ne? Das ist ja klar und das ist ja, und wenn eine Gefahr da ist, dann ist es ja sozusagen für den Erhalt der Menschheit wichtig, dass die Eltern ihren Nachwuchs eben auch davor schützen, wenn da eine Klippe ist oder irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung.
So die Lemminge.
Das ist ja ganz klar. Und ich glaube, also das, was du zum Anfang gesagt oder relativ zum Anfang gesagt hast, fand ich ganz spannend, nämlich dieses mehr Wissen über die Welt, also mehr mögliche Szenarien kennen, was könnte meinem Kind passieren, auch jetzt, was weiß ich, ein ganz anderes Beispiel, ne, wenn man die Kinder ein bisschen älter sind, dann irgendwie Gefahren im Internet, ne, also sozusagen, oder Gefahren im Netz, im Zusammenhang mit Nutzung von Apps und so weiter und so fort, Social Media und so weiter, also was es da alles gibt, du weißt, das muss man jetzt auch nicht alles im Detail ausbreiten, aber ich glaube, das ist so ein Riesenfeld, dann natürlich der Straßenverkehr, der extrem zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten, wo auch ganz viele Dinge passieren können, die vielleicht früher auch gar nicht so, und so weiter und so fort, aber früher gab es eben andere Gefahren, ne, die man ja, also mit früher meine ich so vor einigen hundert Jahren vielleicht, so, ne, die man jetzt so in den Märchen ablesen kann, also der dunkle Wald, der böse Wolf, solche Sachen irgendwie, also wirklich Gefahren, die es heute so vielleicht nicht mehr gibt. Aber dieses Wissen um Szenarien und Wissen um Konsequenzen ist sicherlich größer und gerade bei Eltern, die sich dann sehr auch damit beschäftigen und so, ausgeprägt. Das macht sicherlich was mit einem, dass man dann einfach dass man weniger entspannt ist als jemand, der unwissender ist, ne? Also der dann einfach irgendwie sich vielleicht nicht so viele Gedanken macht, wenn man das andersrum formulieren möchte. Ja.
Ja, krass. Also ich finde, wenn man mal bedenkt, dass wir jetzt eigentlich nur bei einem Babyphone angefangen haben und jetzt so wirklich philosophischen Themen eigentlich schon kommen. Es geht ja jetzt hier noch nicht mal mehr wirklich um Erziehung, sondern auch um die Art und Weise, wie man selber eigentlich auch sein Leben bestreitet und wie sich das dann letztendlich auch auf die Kinder überträgt. Ich glaube, das wollen wir euch da als unsere Zuhörer auch mal dazu einladen, da vielleicht auch mal so eine gewisse sich selbst auch mal in Frage zu stellen oder darüber zu reflektieren. Wie gehst du eigentlich damit um? Uns würde natürlich auch total interessieren, wenn du da mal ein bisschen uns was schicken könntest, eine Sprachnachricht, können wir dann auch gerne hier einpflegen in unseren Podcast. Und einfach mal hören, was unsere Zuhörer dazu sagen haben.
Ganz genau. Ich wollte noch eine Sache sagen zu diesem ganzen Komplex, auch was das Vertrauen angeht, beziehungsweise auch dieses, vielleicht in Teilen in Frage gestellte Vertrauen, so hast du es vorhin genannt. Und in Kombination mit dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass man mit dem zweiten Kind schon entspannter wird, ne? Das sehe ich genauso. Ja. Also, was heißt entspannter? Also, man, wie du richtig sagst, man hat sozusagen einfach, man kann, der Fokus kann gar nicht mehr nur auf einem Kind sein. Das ist der erste Punkt. So, also man hat automatisch schon weniger Aufmerksamkeit so, für das einzelne Kind. Dann kommt noch dazu, dass man eben auch schon gewisse Erfahrungen gemacht hat und man hat eben schon einfach dutzende Male feststellen dürfen, okay, mein Kind ist runtergefallen vom Stuhl, vom Klettergerüst, was weiß ich, und ja, es hat geweint, ja, es hatte eine Beule, ja, es hatte vielleicht auch irgendwie eine, weiß ich nicht, was, eine Platzwunde oder was, aber es war in der Regel, ne, und so ist es ja wahrscheinlich bei den meisten dieser Stürze und was alles im Alltag zigmal passiert, meistens keine wirklich schlimmen Konsequenzen, sondern das Kind muss getröstet werden, es muss vielleicht ein Pflaster drauf, die Beule muss gekühlt werden oder so, aber man macht sozusagen diese Erfahrung, dass die Kinder, ne, dass die schon irgendwie damit, also dass die da durchkommen. So. Und ich glaube, dass diese Erfahrung früher eben viel häufiger gemacht wurde, weil früher die, also wenn man jetzt auch nochmal, weil du gerade so sprachst über philosophische Betrachtung, können wir auch ein bisschen kulturhistorisch mal sich angucken, anthropologisch, wie haben eigentlich Familien früher gelebt, und früher heißt diesmal jetzt wirklich auch noch bis vor 100 Jahren oder so, ne? Also da gab es Großfamilien, da war die normale Familie, das, was man heute eine Großfamilie nennt, ne? Da gab es eben 4, 5, 6 Geschwister, manchmal sogar noch mehr. Und dieses Zwei-Kind-Modell ist ja auch etwas, was historisch gesehen noch nicht besonders alt ist, ne? Also das, ja. der Standard über viele Jahrhunderte war ja eher, dass es viele Kinder gab. Und dass es ganz normal war, dass man irgendwie immer auch mit Kleinkindern oder von Kleinkindern auch umgeben war, ne? Weil irgendwie regelmäßig sozusagen im Umfeld irgendwie kleine Kinder auf die Welt gekommen sind und man viel mehr Erfahrung einfach hatte. Vielleicht auch schon als Jugendliches, als Kind, als Jugendliche selbst, und dann, wenn man irgendwann in die Elternrolle gekommen ist, dass nicht so eine sehr lange Pause gab zwischen diesen Erfahrungen mit einem anderen Kleinkind, was nicht das eigene Kind ist, und dann mit dem eigenen Kind, was jetzt ja der Fall ist. Ich meine, wann hattest du das letzte Mal, bevor du älter, oder ja, die stimmt. meisten hatten dann in der eigenen Kindheit ja. vielleicht damit Erfahrung, und dann sind sie aus dem Elternhaus raus, haben studiert, haben eine Ausbildung gemacht, haben was weiß ich gemacht und arbeiten und kriegen dann vielleicht
dieses,
10, 20 Jahre später
ein Kind. Dieses intuitive Wissen, was man da genau. letztendlich sich ja dann in diesen Großfamilien erarbeitet hat, das geht natürlich... Für viele ging das natürlich verloren, aber umgekehrt gleichzeitig entstand natürlich überhaupt erstmal so etwas wie eine Pädagogik oder dieses Konzept, dass es überhaupt etwas wie eine Kindheit gibt oder ein Jugendalter. Solche Konzepte sind natürlich auch gleichzeitig sehr neu, und die Denke, dass man Kinder quasi schrittweise auch irgendwo in die Gesellschaft einzuführen hat, das ist ja auch verhältnismäßig neu und ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also dieses auch mit diesem intuitiven Wissen, wie ich es gerade eben genannt habe, fehlt natürlich, glaube ich, auch so dieses Vertrauen, was damit irgendwo einhergeht, einfach zu wissen, dass die Kinder eben nicht aus Glas sind und dass man schon auf die vertrauen kann.
Ja.
Und das ist ja auch, glaube ich, das, was man ja dann, wenn man jetzt mal aus unserem beruflichen Alltag vielleicht mal so sprechen kann, was man ja auch immer wieder hört, ist, dass bei den Jugendlichen ja dann häufig so etwas wie so eine die Fähigkeit mit dem eigenen Scheitern oder die Fähigkeit damit umzugehen, dass mal etwas nicht so klappt, dass das durchaus ja, nachlässt oder noch auch im späteren Alter erlernt werden muss, wo man das vielleicht in der Vergangenheit Kinder und Jugendliche das noch irgendwie mehr konnten und mehr wussten. Das lässt sich ja schon beobachten und jetzt vielleicht nicht allein ursächlich, ne, lässt sich das auf die Erziehung oder die Eltern zurückführen. Aber ich glaube, klar, ne, wenn man natürlich nicht zulässt, dass die Kinder sich auch mal wehtun, wenn man gar nicht zulässt, dass die Kinder auch mal irgendwo etwas sehen, etwas nicht gelingt, dann können sie natürlich auch nicht lernen, damit umzugehen. Und daraus erwächst, wenn sie das nicht lernen, nimmt man ihnen natürlich auch die Möglichkeit, dass daraus eine gewisse Stärke erwächst, nämlich dieses Selbstvertrauen, dass man immer wieder aufstehen kann.
Ja. Genau, und dass man eben, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, ne, du hast ja gerade gesagt, so unser Berufsalltag, das sind ja dann Kinder und Jugendliche, die teilweise ja eben auch in dem Alter dann durch andere Apps und Gadgets irgendwie kontrolliert werden durch ihre Eltern. Nicht alle natürlich, aber es gibt es diese Fälle, wo dann auch, und wenn die das wissen sozusagen, wo man dann auch fragen kann, inwieweit wird da eigentlich das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt oder in das Vertrauen darin, dass man schon nach Hause kommt. mit dem Bus, ne?
Oder aber das ist ja nochmal so ein für sich ein ganz eigenes Thema. Das finde ich total spannend, Micha. Magst du, du hast es jetzt ja vorhin auch schon mal über Apps gesprochen. Ja. Magst du da vielleicht mal so einen groben Abriss geben? Weil jetzt springen wir eigentlich so ein bisschen von dem Kleinkindalter, ja, worüber wir jetzt ja eigentlich die meiste Zeit gesprochen haben, springen wir jetzt ja mal im Alter mal ein bisschen nach vorne. Genau. Wir sind jetzt also bei Kindern oder Jugendlichen, die schon ihr eigenes Smartphone haben und was für Möglichkeiten der Überwachung.
Genau.
Gibt es denn?
Ja, also ich, genau, einen Abriss würde ich mir jetzt gar nicht zutrauen, so, weil da gibt es sicherlich auch viele Dinge, die ich nicht kenne, aber so grundsätzlich ist ja so, dass man sagen kann, dass eigentlich, wenn man 99% der Kinder ab der weiterführenden Schule ein Smartphone haben. Das ist so, glaube ich, das geben auch die Kim- und Jim-Studien wieder. Also, dass man davon ausgehen kann, dass wenn ein Kind von der Grundschule in die weiterführende Schule wechselt, dass es dann so ein Smartphone hat. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, zum Beispiel über Drittanbieter-Apps, dann zum Beispiel den Aufenthalt des Kindes zu tracken, also zu gucken, wo befindet sich das Kind gerade, welche Wege hat es zurückgelegt heute, wie lange hat es dafür gebraucht, hat es vielleicht unterwegs nochmal irgendwo einen Zwischenstopp gemacht, wo es gar nicht sein sollte, bis hin zu sozusagen solchen Apps, die alles capturen und tracken, was passiert auf dem Device, auf dem Smartphone. Oh Gott, jetzt habe ich... Das war ja ein furchtbarer Satz. Also die, wo alles sozusagen übermittelt wird an die Eltern. Also Chatverläufe, Telefonate und so weiter und so fort. So, Webseitenbesuche, App-Zugriffe, sodass ein Vater oder eine Mutter sich abends hinsetzen könnte und quasi einmal sich so eine Art Zusammenfassung der Smartphone-Nutzung des Kindes angucken könnte. Ne? Und das ist wirklich ja ein Szenario, was es gibt. Also ich selbst weiß durch meine jetzt ja auch fast 10-jährige Tätigkeit als Lehrer.
Berufserfahrung.
Ja, 10 Jahre ist so krass, ne? Klingt irgendwie so viel. Ist ja auch ganz schön
alter
viel.
Sack.
ja, jedenfalls gab es das in den letzten Jahren immer wieder. Das habe ich von Schülern und von Eltern gehört. Und manchmal wussten das die Schüler, manchmal wussten sie es nicht so richtig. Manchmal fanden die Eltern das ganz toll. Manchmal waren sie selber am Zweifeln. Und ich finde es auch, ich persönlich muss ehrlich sagen, ich finde es auch schwierig so. Also, weil man lebt in einer Großstadt mit vielen Menschen, mit viel Verkehr, mit vielen potenziellen Risiken und Gefahren. Und so ein Schulweg oder so, irgendwie, ich finde es wahrscheinlich auch schön zu wissen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, mein Kind ist sicher morgens in der Schule angekommen. Aber ne, auf der anderen Seite, in all den Generationen vorher war das ja auch nicht so und da sind die Kinder auch in der Schule angekommen und das wäre jetzt für mich mal so eine Frage an dich, eigentlich so die Gretchenfrage. Wie würdest du es handhaben, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wenn deine Kinder nicht die weiter für eine Schule kommen, haben jetzt ein Smartphone, würdest du denen so eine App installieren, die sie irgendwie trackt oder überwacht, oder würdest du sagen, nee, ich vertraue drauf, dass die das einhalten, was wir besprochen haben und dass die einfach so, wie soll ich sagen, gut vorbereitet sind auf den neuen Lebensabschnitt, dass sie dann auch diese Herausforderungen alleine meistern können. Schwierige Frage.
Schwierige Frage. Ich glaube, die Frage fängt halt auch noch, wahrscheinlich sogar noch früher an, weil wenn ich das jetzt mal die aktuelle Entwicklung mal also vorher ahne, jetzt einfach nur bei uns in der Familie, ist es ja so, dass ich mir schon vorstellen kann, dass wir uns auf kurz oder lang dann auch mal so ein Tablet anschaffen, auf das die Kinder dann quasi zugreifen können. Und da gibt es ja dann dort auch die Möglichkeit, das jetzt weniger zu tracken. Klar, trackt man das dann mit, aber von vornherein quasi einzustellen, wie lange eine bestimmte Art von Anwendung ja genutzt werden darf. Ja, dass du dann auch deine Anwendung quasi sortierst, dass du sagst, gut, so und so lange darf das Kind auch Videos gucken, so und so lange darf es Lernspiele spielen, normale Spiele spielen. Das könntest du ja dann quasi kategorisieren und von vornherein einstellen und dann schaltet sich das Gerät einfach selbstständig aus oder die App schaltet sich dann zumindest aus. Und dann hättest du nicht diesen Konflikt mit deinem Kind. So, und ich kann mir schon vorstellen, dass ich so einen Weg zunächst einmal gehen würde. Und dann ist natürlich der von da aus gesehen der schon fast der logische Schritt, wenn dann mal unsere Töchter in der Grundschule sind, und anscheinend ist das ja das Grundschulalter, wo dann noch das erste Smartphone, wo die dann das erste Smartphone bekommen. Ja, da irgendwie müsste man ja eigentlich das weitermachen. Mein erster Gedanke war eigentlich eher der, noch nicht mal mit dieser krassen Überwachung, sondern eher so der bei uns, bei mir früher, als ich ein Kind war, gab es einen Süßigkeitenschrank.
Ja.
Und
bei euch in der Wohnung, immer fragen, oder
bei euch? Ja, genau, ja. Bei uns im Haus, ja. wo ich als Kind gelebt habe, ja. Da gab es einen Süßigkeitenschrank und ich musste immer fragen, ob ich mir da was rausnehmen darf. Und das war dann quasi so die Regel. Aber natürlich, wenn keiner da war oder niemand geguckt hat, hat man sich auch mal sowas rausgenommen. Und ich glaube...
Natürlich, selbstverständlich.
Selbstverständlich. Aber ich glaube eben, dass diese... dass so Smartphones und damit irgendwie zu daddeln und zu zocken, dass es irgendwo, ja, reglementiert werden muss, ne? Dieses sogenannte Screen Time, das hatten wir ja schon mal in der Folge.
Ja, genau.
Das ist ja klar. Aber wie willst du es dann machen, wenn das dann das Smartphone des eigenen Kindes ist? Ja, klar kannst du in der Familie dann irgendwelche Regeln treffen, dass man sagt, am Essenstisch kein Smartphone, dass wenn man ins Bett geht, die Handys werden nachts, abends geladen und werden nicht im Zimmer geladen, so etwas. Ja, kann man alles machen. Aber
ich würde noch mal ein bisschen konkretisieren. Also ich meine tatsächlich jetzt, dein Kind geht morgens aus dem Haus. So, ihr wohnt da sehr zentral, ne, auf St. Pauli, da ist irgendwie viel Betrieb, da gibt es alle möglichen Leute, da gibt es Autos, da gibt es alles Mögliche. Ja. So, es geht jetzt das erste Mal. Die Reeperbahn, ja. Das ist jetzt das erste Mal irgendwie, oder was weiß ich, trifft oder will sich da mit Freunden nachmittags treffen und will um die Häuser ziehen oder so. Würdest du dann sagen, gut, mein Kind, wir sehen uns um 18 Uhr wieder, sei pünktlich. Und würdest du dann sagen, aber nimm dein Smartphone mit, damit du, oder dein Telefon mit, damit du anrufen kannst, falls das ist? Oder würdest du sagen, nimm dein Smartphone mit darauf eine App installieren, die dir jederzeit anzeigen kann, wo dein Kind sich gerade befindet? So, also, ne, oder beziehungsweise bei manchen Anbietern musst du ja gar keine App extra installieren, sondern kannst ja einfach. Also innerhalb des Betriebssystems, Universums, dann mit einem anderen Gerät die einfach anzeigen lassen, wo sich dann eben das andere Gerät befindet. Wie findest du sowas?
Also
wäre das für dich attraktiv, reizvoll zu sagen, ja, dann weiß ich, das ist jetzt
einfach... Ja, wahrscheinlich schon. Doch, jetzt in unserem Fall, ne, tatsächlich, jetzt unsere ältere Tochter wird jetzt im Sommer 5, sprich die Frage nach der Grundschule, an welche Grundschule geht es, stellt sich natürlich dann irgendwie schon, und von uns momentan sind wir hauptsächlich dadurch getrieben, was das für ein Schulweg ist, den sie da zurücklegen muss. Und tatsächlich wäre die eine Schule, der wir jetzt auch quasi zugeordnet sind, wo dann jetzt ist immer so eine komische Testung, wenn die dann irgendwie 4 sind oder 4,5. Und das, da müsste sie wirklich über die Reeperbahn und hier Talstraße entlang und diejenigen, die sich hier so ein bisschen auskennen, also ja, ist jetzt vielleicht nicht so der attraktivste Schulweg für eine Ein- oder Zweijährige, sodass wir sowieso schon sagen, naja, am Anfang müssten wir sie wahrscheinlich bringen, in irgendeiner Form, und dann selber dann irgendwie schnell zur Arbeit huschen. Ja. Der nächste Schritt ist dann, dass man irgendwie, dass du sich mit anderen Eltern irgendwie koordiniert und dass die Kinder dann entweder in so Kindergruppen dahin gehen oder aber sich einfach anderen Eltern quasi anschließen.
Ja.
Und das ist momentan, das macht ja eigentlich jeder. Also,
aber nochmal, würdest du so eine App installieren?
Ja, ja, doch, ich glaube schon. Gerade für diese Übergangssituation würde ich es schon machen. Ich sehe eigentlich den Bruch, wo ich das dann mit meinen Kindern dann auch wirklich mal drüber reden würde, ob die das wollen, wäre an dem Punkt, wo die dann wirklich anfangen, so zu chatten, wirklich Privatsphäre da auszutauschen, auch ob das jetzt TikTok oder was weiß ich, ne, wenn das wirklich so... Wenn das Kind dann so Ende der Grundschule, Anfang der 5., 6. Klasse, so, also Anfang der weiterführenden Klasse, fängt es ja dann auch an, dass so Kinder wirklich, also auch so einen Anspruch auf ihre eigene Privatsphäre auch wirklich so durchboxen. Und
zu Recht,
ich glaube, das ist dann, ja, natürlich, zu Recht, klar. Und ich glaube, das ist dann so eine Zeit, wo man dann anfangen würde, drüber zu sprechen. Ich würde jetzt nicht immer dann überwachen, wo ist jetzt mein Kind gerade, aber ich glaube, die Möglichkeit einfach nur so, 2 Uhr war jetzt abgesprochen, es ist jetzt irgendwie 3 Uhr, ich erreiche die Eltern nicht, wo sie eigentlich nach der Schule hätte sein sollen, finde ich die Möglichkeit, selber einfach das zu gucken, wo ist sie, schon ganz gut und nicht erst die Polizei anzurufen, dass die das dann für mich machen.
Ja, ja. Ja, klar, ja. Deswegen, also ich finde das auch eine schwierige, also ich selbst könnte die Frage tatsächlich, glaube ich, gerade nicht gut beantworten. Also ich bin froh, dass ich sie dir gestellt habe als Erster, aber wenn du sie jetzt stellst, wäre so eine blöde Nachmache und dann könnt ihr einfach sagen, ach komm jetzt hier. Nee, ich könnte sie wirklich nicht so einfach beantworten, weil auf der einen Seite sehe ich das Ganze sehr, sehr kritisch und ich, ne, habe ich auch schon ein bisschen gesagt, und ich denke irgendwie, Kinder müssen auch ihre eigenen Erfahrungen machen und so, das gehört alles dazu. Und man selber muss eben auch letztendlich als Elternteil vom ersten Tag nach der Geburt an, jetzt mal extrem zugespitzt gesagt, ja lernen, loszulassen. So. Und je mehr Möglichkeiten man hat festzuhalten, desto schwieriger fällt das Loslassen. So, ne? Und deswegen ist das für mich so ein, glaube ich, wird es, noch ist es nicht so, aber es wird wahrscheinlich auch ein wirklich so ein innerer Konflikt werden, oder für uns besser gesagt, ne, also für uns als Eltern, wie wir damit umgehen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn deinem Kind, also ne, um Gottes Willen, so Klopf auf Holz und so, aber wenn du dieses Szenario tritt ein, was du sagst, es ist 3 und du und das Kind ist noch nicht zu Hause, sollte eigentlich um 2 schon da sein und es ist auf einmal weg. So, und keiner weiß, wo es ist. Mhm. Wenn sowas passiert, ich könnte mir vorstellen, dass man sich als Eltern, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich als Elternteil auch sehr viel Vorwürfe macht, wenn es ja diese sehr simple, mehr oder weniger kostenfreie technologische Möglichkeit gibt, das Kind, also den Standort des Smartphones zu lokalisieren. Wenn man das aber sozusagen nicht eingestellt hat oder nicht vorbereitet hat, dass man sich dann im Nachhinein vielleicht Vorwürfe macht und sagt, hätten wir das doch bloß mal gemacht, so, ne? Und wir so und wir sind ja so verantwortungsbewusst oder wir sind so, wir denken so weit, dass wir eben nicht alle 5 Minuten raufgucken, wo das Kind ist, sondern wirklich nur im Ernstfall, so wenn das eintritt, was du gerade gesagt hast. Also deswegen, ich finde es eine ganz schwierige Situation und ich finde aber auf jeden Fall diesen Weg, den du gerade da angesprochen hast, einen sehr guten, und ich glaube, das ist auch, haben wir ja schon ganz oft in anderen Kontexten auch gesagt, ganz, ganz wichtig, dass man den Weg der Kommunikation mit dem Kind sucht. Ne? Ab einem bestimmten Alter geht das, glaube ich, in diesem Bereich auch, wie du sagst, ich glaube, es geht auch schon ab der Grundschule, dass man da sagt, du hör mal zu, ne? Also in dem Moment im Prinzip, wo das Kind so ein Gerät bekommt, da muss man ja über verschiedene Dinge sprechen, also welche Apps nutzt du da?
Ne? Ist ja auch die Frage, wie stellst du das Gerät vor? Also ich meine, wenn das Kind dann dieses Gerät so hat und man dann sagen kann, guck mal, und wir können jetzt ja auch mal so eine kleine Schatzsuche machen. Du gehst jetzt auf den Spielplatz und ich muss dann dich da auf dem, ich muss herausfinden, auf welchen Spielplatz du gehst oder so etwas. Also
ich weiß nicht, was du meinst.
Vielleicht ist so ein doofes Beispiel, aber ich meine, dieses, das Smartphone, das nimmt ja dann zunächst einmal eine komplett andere Rolle oder ein, die wie das Smartphone jetzt irgendwie für uns hat. Ne? Also jetzt für mich, jetzt mein Smartphone, da muss ich ja sagen, ja krass, das ist eigentlich ist mein Smartphone ja schon fast wichtiger als mein Laptop oder so etwas. Also ich meine, darüber läuft mein Banking, da ist mein hier Google Authenticator für die Two-Factor-Authentifizierung ist da drauf. Mhm. Ohne mein Smartphone käme ich in bestimmte Accounts gar nicht ad hoc rein. So. Ja. Also quasi ohne, ne, das ist quasi mein ganzes Online-Leben hängt schon sehr mittel- oder unmittelbar an diesem Gerät.
Ja, ja.
Und je älter man wird, desto mehr findet natürlich auch das eigene Leben, und auch wenn das nur so finanzielle Aspekte des eigenen Lebens, finden natürlich dann auch eigentlich nur noch online statt. Mhm. Und dann ist jetzt für mich, finde ich's, ich lasse meine Kinder eigentlich nie mit meinem Handy spielen, ehrlich gesagt. Das kommt mir nicht in den Sinn.
Ja, ja.
Andere machen das natürlich, aber für andere hat dann das Handy auch eine ganz andere Rolle. So.
Ja, ich mache das auch nicht. Also ich glaube, einmal hatte ich das gemacht und schwupps war auch schon ein Bild verschickt. Gott sei Dank nur an meine Tante. aber ich meine, ich habe ja in meinen Kontakten auch noch mehr Kontakte als Familienmitglieder. Und sowas kann halt auch ins Auge gehen, ne? Wenn da irgendwie, also ich konnte es nicht glauben, aber dass mein damals, glaub, 2-jähriger Sohn oder was das war, der hat da ein bisschen drauf rumgetippt wild und hat halt so ein Bild, ein harmloses Bild an meine Tante geschickt irgendwie, von sich glaube ich sogar oder von meiner, ja ich glaube von sich selbst irgendwie. Und die fanden das dann ganz witzig, aber als wir ihr dann geschrieben hatten, dass er das selbst geschickt hatte, war sie dann doch ein bisschen irritiert irgendwie, ne? Nee, also das, genau, das mache ich auch nicht, also es, da muss man
gucken. Naja, und zumindest ist ja auch so eine Frage des, was ich, oder um es anders zu formulieren, ist ja eine Frage des Framings. So, und wenn man das Smartphone, das erste Smartphone in diesem Grundschulalter seinem Kind dann auch schenkt, auch von vornherein zu sagen, ja, und wenn dann irgendwas ist und es irgendwie mit dem Anrufen nicht funktioniert, ich kann trotzdem zur Not gucken, wo du bist.
Mhm. Ja.
Dass das Kind da auch einfach das so ein bisschen dann weiß und dass man auch so da darüber spricht.
Ja.
Ich finde tatsächlich, dass man muss ja, also erstmal, ne, also ich glaube, dieses Maß an Privatsphäre hat dieser so ein Grundschulkind noch nicht in dieser digitalen Welt. Ja, ich glaube, dass das überhaupt so etwas wie so ein privates Leben anfängt zu entstehen, das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich erst so in der 5., 6. Klasse mit den ersten Klassen-WhatsApp-Gruppen oder so etwas wirklich nennenswert entsteht. Von mir aus schon in der 4. Klasse, ne? Aber viel früher wahrscheinlich nicht. So, dass das, worüber man hier erstmal diskutiert, glaube ich, dieses Problem der Privatsphäre zumindest im ersten Moment noch gar nicht da ist. Mhm. Aber sobald Privatsphäre des Kindes wirklich da nennenswert bedroht ist, dann muss man das natürlich ja reevaluieren. Ja, ist ja so, ne?
Ja,
also
klar.
Ich meine, es ist immer die Frage, was ist es mir wert, ne? Also was ist dieses potenzielle Risiko, was ich meine, dadurch minimieren zu können? Auf der einen Seite geht ja auf Kosten der Privatsphäre. Am Anfang ist diese Privatsphäre, wie gesagt, auf Ebene des Digitalen noch nicht da. So ein Einjähriger und eine Einjährige wird das wohl noch nicht haben. Aber sobald die dann da ist, muss ich es ja eigentlich neu mir überlegen und dann mit meinem Kind dann auch ins Gespräch kommen.
Ja, das stimmt. Man muss es dann neu justieren und ich finde auch ganz wichtig, dieses genau immer ins Gespräch kommen, ehrlich sein auch. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man da eben dem Kind auch nicht irgendwelche Geschichten erzählt, sondern sagt, so und so ist es. Also ne, wie du sagst, es gibt hier diese Möglichkeit und wir nutzen das aber nur für den Fall, dass ne, also wir dich mal suchen müssen oder so. Das ist, glaube ich, aber ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, du hast gesagt, es geht so ein bisschen auf Kosten der Privat-, also ne, diese Abwägung, die du ja gerade gemacht hast, also diese, letztendlich so eine Kosten-Nutzen-Analyse sozusagen, gucken, was bringt mir das und was verliere ich dadurch. In dem Fall wäre ja auf der Verliererseite, oder auf der Minusseite wäre ja einmal Privatsphäre des Kindes. Und ich glaube, das ist auch bestimmt genauso wichtig, Frage nach nach dem Vertrauen. Also nehmen wir mal, also nach dem Vertrauen, was ich dem Kind gegenüber habe. Und man kann auch, glaube ich, in ganz blöde Situationen kommen über sowas, ne? Also wenn das Kind, also da gehen ja Recht auf Privatsphäre und Vertrauen Hand in Hand irgendwie, dass wenn das Kind zum Beispiel, jetzt in meinem ganz konstruiertes und überhaupt harmloses Beispiel, da kann man sich viel ganz andere Szenarien auch im höheren Alter dann vorstellen, aber das Kind kommt nach Hause und soll direkt nach Hause kommen und geht aber noch an den Bonbonladen ran und holt sich noch für 20 Cent einen Bonbon, so. Und das soll es eigentlich nicht. Das ist jetzt ein ganz harmloses Beispiel und es kommt nach Hause und du fragst das Kind, bist du direkt nach Hause gekommen? Und das Kind sagt ja und dann sagt er, hast du doch wirklich keine Süßigkeiten gekauft? Und das Kind sagt, ja, es lügt dich also an. Ne? und du weißt aber ganz genau, dass das Kind noch an dem Bonbonladen war, weil du siehst, dass es da noch 3 Minuten auf der Karte, da auf dem in den Geodaten war. Und wie geht man damit um? Ne? Ich meine, das ist ja auch so ein Dilemma. Auf der einen Seite ist es doch das gute Recht des Kindes sozusagen, auch Dinge zu machen, und das, oder ab einem bestimmten Alter zumindest, und das geht, glaube ich, relativ früh auch schon los, dass die Eltern nicht alles wissen müssen, was das Kind macht, dass es ein Recht darauf gibt, dass das Kind auch Dinge machen kann, Räume hat sozusagen, auch im übertragenen Sinne, wo es unbeobachtet ist und wo es einfach auch selber Erfahrung machen kann, ohne dass Eltern da irgendwie mitmischen. Und auf der anderen Seite geht es auch um Vertrauen und du willst sozusagen ja, dass dein Kind ehrlich zu dir ist. Also da kommt man auch wieder so ganz neue, also diese neuen technischen Möglichkeiten und technologischen Möglichkeiten schaffen auch wieder natürlich neue Fragen und neue Probleme und neue Situationen, die so vorher ja nicht möglich waren.
Ja, also einerseits, also ich glaube, der Rahmen oder der Kontext ist dann wahrscheinlich neuer, aber so inhaltlich ist das natürlich nicht neu.
Das stimmt.
Also ich glaube, es geht am Endeffekt geht's ja um Prioritäten und ich meine mal, wir haben jetzt, also ich habe selbst, also bei mir wäre ja die Priorität des gegenseitigen Vertrauens und am Endeffekt wäre jetzt in dem Beispiel, müsste man ja eigentlich dann ignorieren, dass es an diesem Bonbonladen war. um jetzt nicht dieses gegenseitige Vertrauen bezüglich der Smartphone-Nutzung eigentlich zu zerstören.
Ja.
Das Gleiche ist ja auch, wenn das, dass man es ja auch empfohlen wird, wenn es irgendwelche Ordnungswidrigkeiten gibt, die dann Vater oder Mutter meint, irgendwie ahnden zu müssen mit seinem Kind, indem die Handyzeit oder dass das Handy quasi verboten wird. Ist ja so, glaube ich, so ein Klassiker, ne? Dass du dann irgendwie sagst, ja, mein Kind hat wirklich irgendwie Quatsch gemacht,
ja.
und jetzt wird das Handy mal irgendwie für 2-3 Tage ja. abgenommen. Das ist dann halt das Problem, dass wenn man das quasi so, dass immer dieses Risiko, dieses Damoklesschwert über das Kindes Kopf dann irgendwo hat, dass ihm das Handy irgendwie weggenommen wird, dann wird das Kind, das ist ja auch nicht doof, und dann wird es dann entweder dafür sorgen, dass wenn es irgendwie auch mal Probleme mit hier Social-Media-Gruppen, WhatsApp-Gruppen oder sonst irgendetwas gibt, dass das Kind das dann nicht erzählt zu Hause, weil es Angst hat, dass ihm dann das Handy abgenommen wird.
Mhm.
Ja, also es ist so dieses, da muss man aufpassen, weil dieser Kanal meines Erachtens sollte schon eigentlich immer offen sein zwischen Kindern und Eltern, wenn es um das Digitale geht. Und das fängt dann halt auch da an, dass das Kind, ja, jetzt wie in deinem Beispiel, halt auch mal heimlich da irgendwie die Bonbons nutzt und man eigentlich ja weiß, dass es da jetzt die Bonbons gekauft hat, aber ihm das dann quasi nicht erlaubt, aber das einfach zulässt.
Ja, ja, genau. Und dass es okay ist, ne? Also dass man sagt, es ist schon okay, dass du da auch deine Geheimnisse hast. Und ich meine, wir hatten alle jeder Mensch hat Geheimnisse und hatte Geheimnisse, und es wäre ja wahrscheinlich eine nicht so schöne Welt, wenn alles irgendwie extrem transparent ist. Oder sozusagen man sich immer auch innerhalb gegenüber den nächsten Angehörigen extrem transparent machen müsste. Also, ne, und da muss man, glaube ich, auch unterscheiden zwischen einer Ehrlichkeit, einer Grundehrlichkeit gegenüber den anderen Menschen, die einem wichtig sind, und dem legitimen Bedürfnis, auch mal für sich, ja, ich nenne es jetzt mal Geheimnisse, auch wenn das ein großes Wort ist, ne? Das mit dem Bonbonladen, ich meine, das ist ja eine Kleinigkeit.
Eine Lappalie,
genau. Aber ich will dann jetzt, weil wir müssen auch so ein bisschen auf die Uhr gucken, wir reden schon sehr, sehr lange. Und man merkt, es ist ein Riesenfeld, und wir werden da sicherlich auch noch mit diesem Thema öfter zu tun haben. Ich will aber dann jetzt doch noch mal eine Sache sagen, weil mir die vorhin eingefallen ist, als du über das Bonbonfach in eurem Haus gesprochen hast, oder das Süßigkeitenfach, wo du dann heimlich mal rangegangen bist, um dir dann da was zu holen, obwohl es eigentlich nicht durftest. Dann ist mir eine Sache eingefallen, die möchte ich jetzt doch gerne noch teilen, weil jetzt ja auch bald Weihnachten ist und es irgendwie ganz gut passt. Und zwar bin ich mal, da muss ich so 11 oder 12 gewesen sein. Ich hatte zuerst einen Amiga zu Hause als Computer, so mit 10, und dann, ich weiß nicht, ob es noch der Amiga war oder dann schon, ich glaube, es war dann schon mein erster PC. Und ich wusste, dass meine Eltern mir zu Weihnachten ein Computerspiel schenken wollen, weil ich das mir gewünscht hatte. Und ich wusste auch, wo sie normalerweise die Geschenke aufbewahren, weil sowas kriegt man als Kind ja relativ schnell raus. Da gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten in einem Haus oder in einer Wohnung. Und da waren die irgendwie mal 2 Stunden weg, weil sie irgendwie einkaufen mussten oder irgendwas. Und ich war zu Hause und wusste, okay, ich habe jetzt hier sturmfrei 2-3 Stunden. Was habe ich gemacht? Bin zu dem elterlichen Versteck gegangen, das war schon eingepackt, das Computerspiel, das war im Dezember in der Adventszeit, hab das Geschenkpapier ganz vorsichtig, also den Tesafilm ganz vorsichtig aufgelöst, damit bloß nichts abreißt, hab das Spiel auch rausgenommen, es war damals auch so, wahrscheinlich heute auch immer noch so, obwohl heute lebt man sich die Sachen ja runter, ne? Aber damals hat man ja Datenträger gekauft, hab dann quasi die Schutzfolie, die um die Packung rum war, an der Naht vorsichtig aufgetrennt, hab die Packung rausgeholt, hab die Disketten rausgeholt, hab das Spiel installiert, hab es gespielt, 2 Stunden oder so, hab es wieder deinstalliert, hab alles wieder in die Packung reingepackt.
Deinstalliert auch noch, oh Gott.
Hab alles wieder in die Packung reingepackt, hab es wieder an der Naht zugemacht, hab es wieder in die Geschenkpackung reingepackt und hab es oben hingepackt und hab mich am Weihnachtsabend trotzdem richtig gut gefreut, also so, hab's so getan, als wusste ich nicht. Es war natürlich auch nicht richtig, aber ehrlich gesagt, ich fand es damals mega geil, dass ich es gemacht habe. Das war
so kommt's raus.
Das war so ein Hack, weißt du, ich habe quasi Weihnachten gehackt irgendwie mit 12 oder mit 11 oder so. Und
ich bin so krass, dass du es auch deinstalliert hast.
Ja, na klar.
Ich hätte jetzt
mein Vater hat den ja auch manchmal benutzt, den Rechner, um irgendwelche Briefe zu schreiben oder so. Wäre komisch gewesen, wenn er dann das Spiel da gesehen hätte auf dem Desktop irgendwo als Verlinkung oder was ich nicht mehr. Naja, genau, so war das damals. Und da ja, waren die Möglichkeiten der Überwachung noch nicht ganz so doll. Heute würde man wahrscheinlich sofort eine Push-Nachricht bekommen, wenn das Kind irgendwo sich bei welchem Online-Shop auch immer ein Spiel runterlädt und irgendwo installiert oder so, würde man als Elternteil wahrscheinlich gleich eine Benachrichtigung bekommen, dass da ein unregelmäßiger Zugriff stattfindet gerade.
Ja. Naja, ich meine, ich kriege das ja immer so in den Elternamten mit, dass dann, ja, die kriegen dann ja immer ihre Push-Nachrichten, wenn dann mal wieder irgendeine Bezahlung im Epic Store stattgefunden hat, weil die Kinder sich bei Fortnite einen neuen Tanz gekauft haben.
Genau das meine ich. Ne? Also es ist, Also es ist ein weites Feld. Wir könnten jetzt sicherlich noch eine Stunde sprechen. Und das würde ich vorschlagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Wir werden viele spannende Themen ja noch haben und auch interessante Interviewgäste. Aber ich denke, für heute haben wir, glaube ich, dieses Themenfeld ganz gut umrissen und so glaube ich zumindest ein bisschen herausgearbeitet, was sind eigentlich so die schwierigen Stellschrauben, an denen man dann individuell als Familie wahrscheinlich immer schrauben muss und drehen muss, solange bis es für einen persönlich auch passt.
Mhm. Bin ich auch.
Okay, ja, dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss, oder?
Ja, tschüss. Vielen Dank, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute mit dem digitalen Kinderzimmer, eurem Podcast rund um Spielen, Digitales, Erziehung und Familie. Wir hoffen, ihr hattet Freude beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Über Feedback freuen wir uns sehr und vielleicht erzählt ihr anderen Eltern von unserem Podcast. Bleibt gesund!